Vor lauter Aufregung vorhin habe ich was Wichtiges vergessen. Etwas, was aber sowieso im Blatt steht. Dennoch will ich das vorlesen für diejenigen, die nicht lesen können. Am nächsten Sonntag, den 28.09. um 15 Uhr, werden wir noch eine Taufe am Dreiecksteich in der Ricklinger Kiesteiche feiern. Der zweite Gottesdienst entfällt, daher Wegbeschreibung liegt auf dem Tisch beim Kaffeeausgang. Im Anschluss am ersten Gottesdienst, und das ist, denke ich, ganz wichtig für diejenigen, die mit Hoffnung in der Zukunft schauen, und wenn man das so sieht heute Morgen, wie auch in den vergangenen Sonntagen, geht es um Räume. Wir brauchen neue Räume, und zu diesem Thema haben wir eine Zusammenkunft nach dem ersten Gottesdienst an den 28.09. auf. Eine kurze Gemeindeversammlung, eine VV, zum Thema neue Räume. Das Büro ist diese Woche nicht besetzt, da Jörg in den USA ist. Also Taufe und eine Gemeindevollversammlung nächsten Sonntag. Der zweite Gottesdienst fällt ins Wasser. Einige werden zumindest ins Wasser fallen. Bis jetzt aber, soweit ich weiß, in der Geschichte der Gemeinde haben alle wieder herausgefunden. Sind alle zum neuen Leben mit Jesus aus dem Tod auferstanden. Jesus, wir danken dir für dein Wort, danken dir für die Zeit der Anbetung. Wir bitten dich, dass du unsere Brüder und Schwestern, die uns in der Anbetung leiten, segnest. Wir danken dir für deren wertvollen Dienst, aber auch alle anderen, die hier dienen, Jesus, in der Gemeinde, diejenigen, die im Geheimen dienen, da wo man sie nicht sieht, aber auch diejenigen, die da sind, die uns Woche für Woche unterstützen und helfen und uns und unseren Kindern dienen, segne den Kindergottesdienst und segne unsere Geschwister im Café. Jesus, wir danken dir, dass du uns alle miteinander zu Diener machen willst. Welch ein Vorrecht, heißt das, dich oder dir zu dienen. Wir danken dir vom Herzen, dass du uns das schenkst, dass wir dir dienen dürfen. Amen. Psalm 90. Jörg hatte mich gebeten, weil er keinen besseren Ersatz gefunden hat, das Brot zu brechen heute Morgen. Mana. Und es geht auch um diesen Hirten, der über 40 Jahre das Brot gebrochen hat für sein Volk. Sein Volk mit Mana gespeist hat. Manna. Wir sagen Mana, es tut mir leid. Manna, Manna. Wer sind wir? Wir sind die Schotten. Die Gott sei Dank die Freiheit nicht gefunden haben, sondern sich weiter fügen müssen. Die gewaltige Hand der Königin. Ist gut. Sage ich euch, Geschwister. Haben wir ja gehabt, ne? Vorletzte Woche haben wir 1. Petrus 5,5 gehabt. Fügt euch unter die gewaltige Hand Gottes, und die Schotten sind Rebellen, sind schon immer so gewesen. Und wir müssen immer wieder eins draufkriegen und uns fügen. Wer sich fügt, wird gesegnet. Wer sich nicht fügt, kriegt immer wieder eins drauf, oder? Das kennen wir. Also habe ich mich den Wunsch meines Pastors gefügt, und obwohl ich weitermachen wollte in 1. Petrus 5,5, mache ich 90, wie vorgeschrieben. Psalm 90, das vierte Buch. Ich lese erstmal den Psalm und dann machen wir eine kurze Einleitung und gehen Schritt für Schritt durch diesen Psalm. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott. Wie wir heute Morgen in der Einleitung gehört haben, bist du Gott, du bist da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da du die Menschen lässest sterben und sprichst, komm wieder, Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind vor dir, wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahin fahren wie ein Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere erkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Und jetzt wissen wir, warum der Pastor hier diesen Kapitel mir überlassen hat. Unser Leben wäre 70 Jahre. Ich bin schon da. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Ich sagte zu meiner Frau auf dem Weg, Herr, Gabi, sieht nicht gut aus. Gut für dich, aber nicht für mich. Bist mich los, 70 Jahre. Und ich habe gelacht und habe gesagt, so sind es 80 Jahre, wenn es hochkommt. Und sie sagt, ja, die Oma ist 90. Ich sage, du armer Schlucker. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Alex, das stimmt, oder? Denn es fahret schnell dahin, als flogen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor dir in deinen Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns bedenken, werde ich nicht. Beschäftige dich damit, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fühle uns früh mit deiner Gnade. So wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere oder richte auf oder segne das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Das ist nicht im Psalm David, sondern im Psalm Mose. Einer wahrscheinlich der Ältesten, das mit ziemlicher Gewissheit das älteste Psalm. Ist das richtig, das älteste Psalm? Der älteste Psalm. Wer ist Mose? Wer war Mose? Mose war ein Hirte. Mose war derjenige, der sein Volk vor 3.500 Jahre aus der Gefangenschaft herausführte. So ein Bild Christi. Er führt das Volk aus ihr Sklave sein in Ägypten. Er führt sein Volk durch die Wüste 40 Jahre und führt sie nicht in, sondern hin bis zum verheißenen Land. Denn wir wissen ja alle, dass Mose nicht hineingegangen ist. Er war also nicht der Hirte. Er war nur ein Hirte. Wie wir Hirten alle nur Hirtenhunde sind. Es gibt ein Hirten. Es gibt nur einen, der dir das geben kann, was du suchst. Das kann kein Mensch. Auch nicht deine Frau oder dein Mann, auch nicht dein Pastor, auch nicht dein Hauskreisleiter. Das, was du suchst, findest du in Gott, Vater, Gott, Sohn und Gott, Heiliger Geist alleine. Er führt das Volk zum Gesetz, oder? Berg Sinai, die Gebote empfängt er und er ist ein Lehrer. Und er versucht dem Volk etwas beizubringen, was sie nicht können. Als Eltern kennen wir das gut, oder? Wie bemüht wir sind. Und Mose war auch ein Papa fürs Volk, der hätte sein Leben geben wollen für das Volk. So hat er das Volk geliebt. Und dennoch ist Mose das Gesetz. Er bringt, Gott vertraut ihm das Gesetz an. Und er lehrt das Volk dem Gesetz und führt sie und begleitet sie. Das ganze Volk versagt aber auch und Mose versagt selbst. Deswegen darf er ja nicht hinein ins verheißene Land, weil er zornig wird, hin und her geworfen. Mose hat seine Grenzen. Dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Schwester, dein Bruder, dein Hauskreisleiter, der Mitälteste, der Pastor, werden versagen und reg dich nicht darüber auf. Freu dich. Denn wenn der Mensch versagt, wenden wir uns an den einzigen Hirten, den es gibt. Also es ist gut, dass wir enttäuscht werden. Denn verflucht ist der Mensch, der sich auf das Fleisch verlässt. Aber gesegnet ist der Mensch, der den Herrn vertraut. Und ich glaube, dass das eigentlich Mose Gesinnung war. Das findet natürlich alles hier im Alten Testament. Und wir sehen in diesem Psalm wenig. Es lost for German words. Es glitzert dadurch, es funkt dadurch. Man sieht das zum Ende des Psalmes, die Hoffnung auf den eigentlichen Hirten. Aber dieser Psalm wird doch immer gebraucht bei, hauptsächlich bei Beerdigung, oder? Und was war denn da Mose? Seine Aufgabe über 40 Jahre? Beerdigungsinstitut. In kurzer Zeit waren sie da. Sie standen da vor dem verheißenen Land. Sie hätten schon nach 14 Tagen einziehen können. Aber nein, das ganze Volk glaubte 8 Lügner, 8 Ungläubige, 8 Männer, die Gott nicht vertrauen konnten. Und weil sie es selbst nicht konnten und nur das Materielle, die Kraft und die Macht von Menschen gesehen haben und nicht die Macht darüber und die Güte und Barmherzigkeit Gottes, sind sie nicht eingezogen, alle miteinander nicht. Und das waren wahrscheinlich 2,5-3 Millionen Menschen, die davor standen, die aus Ägypten erlöst wurden. Und Gott wollte das so schnell. Sie sollten nur gesegnet, so bald wie möglich. Und sie entziehen sich diesen Segen Gottes, das Gott ihnen so gern gegeben hätte. Und nun mussten sie wie lange? 40 Jahre durch die Wüste dackeln. Von Beerdigung zu Beerdigung. In der Zeit sind ein paar Millionen Menschen gestorben. Jedes Mal, wo sie irgendwo in der Wüste angehalten sind, dann gab es Beerdigung. Mose war 40 Jahre gebildet worden in den besten Universitäten. Er war ein Top-Student. Er hatte Schliff. Er war ein Gentleman. Und dennoch hat er fürchterlich versagt. Sein Zorn, das erste Mal und dann auch wieder nachgegeben. Das Fleisch ist hochgekommen. Und er hat getötet und ist geflohen. Dann musste er 40 Jahre in der Verbannung verbringen, um zu lernen. Nicht die Schule dieser Welt, sondern die Schule Gottes. Die ist ganz anders. Die Schule dieser Welt baut auf. Es macht jemand aus dir im Fleisch. Die Schule Gottes zerbricht dich. In dieser Zeit ist Mose so unsicher geworden, so zerbrochen worden, seine Unzulänglichkeit, seine Einsamkeit, seine Grenzen ohne Gott so verstanden, dass er sogar jemanden brauchte, der für ihn spricht. Da sind 2/3 und 1/3, 40 Jahre durch die Wüste, seht ihr, 2/3 lernen. Und es ist wichtig, dass wir eine Welt lernen, bevor wir Verantwortung bekommen. Es ist wichtig, dass wir in der Schule Gottes dann auch lernen. Und es ist 2/3 lernen, 1/3 Einsatz für Mose. Wir brauchen es nicht zu eilig zu haben. Gott hat einen Zeitpunkt.
Wir wollen unbedingt, weil wir meinen, wir können, wir schaffen es schon. Und Gott zerbricht uns im zweiten Drittel und zeigt, du schaffst das nicht nur mit mir. Paulus sagt, ich kann alles durch Christus Jesus. Denn er macht mich stark. Hier haben wir Mose als Hirte, als Hirte, als Gesetzeslehrer, als Beerdigungsinstitut. So, eigentlich ist es Hauptteil des Psalmes, spricht über die Unzulänglichkeit und Ohnmacht. Und das, was es hervorbringt, am Ende der Tod. Lass uns mal in Römer Kapitel 5 nachschauen. Römer Kapitel 5. Und dann verstehen wir eigentlich, was Moses Aufgabe war. Mose ist das Gesetz. Und hier steht in 5 und Vers 20, das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Das Gesetz kommt, damit wir begreifen, wie schwach und nichtig wir sind. Dass wir nicht einmal in der Lage sind, unser eigenes Leben zu meistern, das schaffen wir nicht. Und das zeigt uns, das Gesetz unserer Ohnmacht. Wo aber die Sünde, und das ist hier die Verheißung, wenn wir das kapiert haben, ich und du, verstanden haben, wer wir eigentlich sind, beziehungsweise nicht sind vor Gott, und das tun wir nur vor Gott. Der Mensch, der Gott begegnet ist, versteht, was er eigentlich ist. Gott ist unser Gegenüber. Er ist der Maß aller Dinge. Und wenn wir uns an Gott messen, wer sind wir? Wir erheben unsere Faust und er sitzt und lacht sich kaputt. Psalm 2. Wer sind wir? Wer bist du? Ich bin nichts. Aber dennoch von Gott geliebt. Denn obwohl ich nichts bin, hat er sein Leben für mich gegeben. Und es gibt mir einen wertvollen Wahnsinn, oder? Es kann mir doch kein Psychologe geben, kein Professor, kein Sportlehrer, keine Goldmedaillen kann mir das. Es wird mir alles genommen werden. Mein Wertgefühl ist in Christus hergestellt. Und wer das hat, der ist sicher. Da ist sein Leben auf Fels, es wankt nie, es kann mir keiner das nehmen. Gott hat sich mir erbarmt und ich bin seins und er ist meins. Dann gehen wir hier von Römer 5 bis Römer 3. Und Paulus macht das ganz klar, er sagt ja von sich selbst, bin nichts. Ich bin der Letzte unter den Aposteln und ich bin der Erste aber auch unter den Sündern. Paulus beschäftigt sich damit, weil er das versteht. Er ist ja Gott, wie vorhin gesagt, begegnet, oder? Der Auferstandene, was ist passiert? Der ist auf den Boden gefallen. Blind vor der Herrlichkeit, wer bin ich? Gott, dass du mich suchst, dass du mich liebst. Kapitel 3,
Und Vers 21, 22, 23. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben, nicht durch den Gesetz. An Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Ich freue mich so, wenn ich so in eine Gemeinde reingucke. Es war immer bunt. Es wird bunter, aber wir haben so viele Geschwister von überall, alle Völker. Herzlich willkommen, Äthiopier, Afrikaner, Inder, Schweizer, Österreicher, Chinesen. Auch die Menschen aus Bayern, die haben wir lieb. Aber, Geschwister, wir haben eins gemeinsam. Sie sind allesamt Sünder. Und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Wir sind alle Sünder. Wir springen jetzt zu 6 Römer wieder. 6, 23. Nun aber, da ihr vor der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, nicht befreit, um Künstler zu sein, sondern Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet, das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde Sold, und das ist das, was wir hier in diese Beerdigung über 40 Jahre, sie bekommen das Gesetz und sterben alle, die nicht glauben, die Gott nicht vertrauen. Es waren ja nur 2, ne? Kaleb und Josua. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unser Herrn. Was hatten Josua und Kaleb? Kaleb, wisst ihr, was das bedeutet? Hund. Was hatte dieser Hund? Das die anderen nicht hatten. 1. Glaube. Gott vertrauen. Du magst schlau sein, wenn du aber Gott nicht vertrauen kannst, bist du arm und elend. Du kannst gebildet sein, du kannst sehr arm sein, hast aber Glaube, Gott vertrauen. Und es ist oft einfacher für Menschen wie ich, die schlicht und einfach sind, zu glauben. Oft ist es unser Verstand, unsere Bildung, Ausbildung, unser Können, das uns im Weg steht, zu glauben. Wir schaffen so einen Gott. Es gibt diesen Grund. Und wir lesen hier in Kapitel 14 und Vers von Römer. Ja, bitte. Und Vers 23. Wer aber dabei zweifelt, die zweifelten alle. Und da kommt der Lügner, oder wenn wir am Zweifeln sind. Wer da zweifelt, glaubt ja nicht, dass ihr etwas von Gott empfangt. Und Glauben ist nur Vertrauen. Ich werfe mich auf Gott und das lerne ich mit 70 Jahren. Der Not in der Familie. Was bleibt mir anders übrig, als mich auf ihn zu werfen? Ich kann nicht helfen. Ich kann die Situation nicht verändern. Und ich bin dankbar, dass Gott mich immer wieder an meine Grenzen führt, weil ich so ein Braveheart bin. Ich meine, ich schaffe alles. Das ist meine Natur. Und ich erlebe, dass wenn ich meine, es zu können und versuche, es entsteht nur Elend über Elend. Ich zerstöre und mache alles kaputt. Da ist ein Fluch drin.
im menschlichen Können, im menschlichen Schaffen, da liegt ein Segen drauf. Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott. Selig ist der, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er spricht. Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist, es geht hier ums Essen, aber das ist dennoch ein geistliches Prinzip, ob es nun Essen ist oder Bergsteigen. Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Kaleb und Josua hatten eine Sicht, die die anderen nicht hatten. Da war Gott drüber. Gott der Allmächtige. Gott, der alles konnte und verheißen und versprochen hatte, sie ja hineinzuführen. Und sie vertrauten Gott. Sie haben dieselben Giganten gesehen. Die mächtigen Krieger, wovor die 8 Kollegen sich in der Hose gemacht haben. Die haben sie genauso, aber sie haben den Menschen nicht gefürchtet. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Das, was dir und mir im Weg steht, das, was eigentlich am Ende Sünde ist, ist Unglaube. Dass ich nicht Gott vertrauen kann, dass er mich erlösen kann durch Jesus Christus. Wenn ich da diese Aussage, diese Wahrheit nicht trauen kann, dann geht die Erlösung an mir vorbei. Und deswegen sagt auch Paulus immer wieder, das Wort lesen, die Predigt hören, denn daran wächst der Glaube. Und wir erleben das, oder Geschwister in der Gemeinde, diejenigen, die Vorbilder sind, in Bibel lesen, in Gott suchen, in Predigt hören, Woche für Woche, in der Gemeinde, in der Bibelstunde, in der Seelsorge, im Hauskreis, im Dienst, überall. Aufnehmen, aufnehmen. Das macht uns geistlich stark. Das ist geistliche Nahrung. Wir können nicht mit Babykost einmal im Monat, wenn wir Lust haben, stark werden. Das geht nicht. Also, das war die Einleitung. Jetzt kommen wir zum Text. Herr, ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Du bist es gewesen, du bist es heute und du wirst es auch sein. Du bist unsere Zuflucht. Und wie in der Einleitung gesagt, wir suchen die Geborgenheit in Gott. Wir wollen in die Arche. Und er sagt, komm, kommt hinein. Ich führe euch durch den Sturm. Wie ich Noah und seine Familie durchgeführt wurde. Die Arche stellt ihr Glaube dar. Noah war ein Mann, der Gott vertraute und bereit war, sich vor der Welt zum Narren machen zu lassen, über Jahre und Jahre und Jahre ausgelacht als Idiot. Regen, was ist denn das? Hat noch nie Regen gegeben. Du bist voll bescheuert. Das wird regnen. Ich bewundere neues Vertrauen, oder? Du weißt doch, wie es ist, ne? Wenn der Teufel anfängt zu flüstern und Menschen in der Welt und auch sogar in der Gemeinde alles in Frage stellen. Diese 8 Kundschafter, die nur lügen. Glaub. Kaleb, glaub. Josua, Gott kann es in dein Leben tun. Und nicht nur erlösen, sondern aufrichten, heilen. Und aus dir eine Frau und einen Mann Gottes machen. Herr, du bist unsere Zuflucht. Da finden wir Geborgenheit und Halt. Da sind wir zu Hause. Da kann uns nichts passieren. Für. Die Tiere haben ihre, hilf mir Deutsch, Höhlen. Die Vögel haben ihre Nester. Die Fische haben das Meer, ihre Flüsse. Die Seen. Die finden daran ihre Geborgenheit. Aber der Mensch? Wo findet der Mensch sein Zuflucht? Ich sage dir, es gibt nur einen Ort. Und das ist nicht ein Mann. Und das ist nicht eine Frau. Und das ist nicht die Krankenkasse. Und das ist nicht die Deutsche Bank. Mag sie noch so mächtig geworden sein in den letzten Jahren. Und hier in Gold. Auch nicht Hauptsache gesund sein. Gott hat mir öfters diesen Teppich unter den Füßen weggezogen. Und ich musste lernen, ich kann nur dir. Vergib mir. Ich schäme mich, dass ich mein Vertrauen setze auf vergängliche Dinge, auf Menschen. Ich will lernen, dir zu vertrauen. Und was sagte Jesus, als er, es ist interessant, als Jesus diese Gemeinschaft verlässt? Johannes schreibt und sagt oder zitiert Jesus, und ihr kennt diesen Kapitel sicherlich auswendig, den Weinstock, Kapitel 15. Ich in euch und ihr in mir und wir in dem Vater. In. Und schreibt euch das auf. Apostelgeschichte 17, vor den Professoren, Intellektuellen in Athen, sagt Paulus, ich habe mein Sein in ihm. Und alles, was ich tue, all mein Weben, Streben, mein Sein ist in ihm. Epheser, Paulus Brief an, ist ständig in. Es ist nicht mit, es ist nicht nebenbei, es ist nicht drunter, es ist nicht drüber. Es ist in Christus. Herr, du bist unsere Zuflucht für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du da. Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Jünger haben das so gespürt. Ey, wollt ihr auch abhauen, Jungs? Die anderen 70, die sind weg. Wie sieht's mit euch aus? Oh, und dann bricht der Emotionale durch. Petrus sagt, hey, wo sollen wir denn hin? Wo können wir sonst Geborgenheit, Halt, Rat, Stärke, Vergebung? Wer soll uns aufrichten, wenn wir versagen? Sie kannten ja Jesus, sie kannten die Gesinnung, diesen Hirten, der über alle Hirte ist. Du lässt uns nie im Stich, wo sollen wir sonst hin? Du nimmst uns an, wie wir sind, wo sollen wir sonst hin? Und Mose stellt das hier im Mittelpunkt zuerst. Wisst ihr, Mose war ein Mann der Fürbitte, und obwohl er das Gesetz darstellt, oder dem Gesetz? Das Gesetz. Was ja hart ist, der war ein Mann, der so geliebt hat, sein Volk so geliebt hat. 2. Mose 33. Ganz am Ende von 2. Mose lesen wir: Das Volk versagt und versagt und versagt, und wir kennen das doch bei unseren Kindern, oder? Bitte? 32. 2. Mose habe ich. Exodus. Sie sind ständig am Versagen. Kennst du das mit deinen Kindern, dass du ungeduldig wirst? Das, was hochkommt, das ist auch in uns. Mose ist unser Bruder, das ist genauso. Aber es ist nicht nur da. Wir sind hin und her gezogen. Oder wir lieben unsere Kinder und sitzen und weinen nachts und schlafen nicht, machen uns Sorgen. Papa und Mama und Kinder und ihre Nöte. Wir werden zornig. Aber wir sollen nicht daran sündigen. Wir sollen unsere Kinder nicht verprügeln. Sie sollen sie auf göttliche Weise erziehen. Das heißt, ab und zu im Winter mal ein bisschen anheizen, wenn nötig. Aber nicht aus Zorn heraus, sondern wie Mose, aus Liebe. Und der könnte sich die Haare aus dem Kopf reißen und sagt, aber dennoch springt er da in die Bresche und bittet für dieses halsstarriges, ungehorsames Volk, das ständig sagt, ja, wir halten das Wort Gottes. Komm, nächsten Tag sind sie beten eine Kuh an mit allen Indern zusammen, einen goldenen Kalb. Ich denke immer, die Hindus, die haben das bestimmt. Irgendwo waren das Hindus, die damals schuld waren, dass das Volk Gottes das goldene Kalb angebetet haben. Den Propheten sagen sie auch, ja, wir wollen. Wir werden den Herrn dienen, wir werden ihm treu. Und was tun sie? Sie versagen. Aber dennoch ist er barmherzig. Das, was wir oft nicht schaffen mit unseren Kindern. Und er sagt in Vers 32, vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das Buch des Lebens. So sehr hat er geliebt, dass er bereit war, sein Leben zu geben für das Volk. Das ist ein Vorläufer, ein Bild Christi in Mose, in Unvollkommenheit. Aber Mose hat geliebt. Immer wieder hat er Fürbitte für sein Volk getan. Vers 3. Der du die Menschen lässest sterben. Gott bringt uns nicht um. Wir zerstören uns von alleine. Da braucht Gott nicht zu helfen. Und wenn wir keinen Feind haben, dann machen wir uns eins. Wir sehen das im Zorn. Der IS, das ist die Spitze des Zornes Ishmaels. Und wenn sie keine andere haben, dann bringen sie ihr eigene Völker um, oder? Und Gott lässt diese Dinge zu. Wir fragen oft, warum lässt Gott es zu? Gott lässt es zu, damit wir uns nach ihm ausstrecken. Er tut sie nicht, er will sie nicht. Er lässt sie zu und begleitet uns in all dem Elend. Und heute bekehren sich mehr Moslems wie vielleicht schon Jahrhundert nicht mehr. In Irak, in Iran, in Syrien. Gott erbarmt sich seinen Kindern und wir sind ja nicht besser oder anders. Es steckt auch in uns. Da du die Menschen lässest sterben und sprichst, komm wieder, Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, unsere Vergänglichkeit und wie eine Nachtwache.
zurückschauend weiß ich, dass es stimmt. Du lässest sie dahin fahren. Gott lässt es zu. Wie ein Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost. Das am Morgen blüht und sprost und das abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Worüber ist Gott zornig? Er ist zornig darüber, dass wir der Sünde nachgeben, dass wir uns nicht an ihm halten und binden, dass wir unser Bund nicht halten, dass unser Herz nicht sucht, in seine Ordnung zu leben. Und er hasst diese zerstörerische Macht in uns. Er liebt uns, aber er hasst die Sünde in uns. Und er hasst sie so sehr, dass er von sich sagte, wie bereits schon zitiert: Der Sohn Gottes hat keinen Ort, keinen Platz, worauf er seinen Kopf lehnen soll. Er hat alles verlassen, um uns hineinzuholen in der Gemeinschaft mit Gott. Sein Zorn ist groß. Wir leben, reden und erzählen von der Liebe Gottes, dass sie so groß ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass der Zorn groß ist über unsere Sünde. Dass wir, wenn wir Sünde zulassen, das macht Gott zornig. Ich möchte diesen allmächtigen Gott, also sein Zorn, mich ausliefern. Nee, ich fürchte Gott. Ich möchte ihm gefallen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Wie peinlich ist das, oder? Erlebt ihr das auch? Dass Dinge sichtbar werden, die wir geheim halten wollen? Soll keiner sehen, was wir so im Geheimen treiben. Und wir zitieren da immer wieder Computer und all das, was über ein Internet ist, aber nicht nur das, Geschwister. Das ist nicht die einzige Sünde. Da entsteht eine Gefahr, wenn wir ständig über Autos und das Internet. Gott trifft es. Jesus trifft es, dass wir ihm nicht vertrauen, dass wir nicht glauben, das ist Sünde. Das macht ihn unglücklich. Er hat alles verlassen, um mit uns Gemeinschaft, innige Gemeinschaft, er in uns und wir in ihm haben. Und wir vertrauen ihm nicht. Unser bester Freund, derjenige, der uns viel näher ist als Bruder oder Schwester, und wir vertrauen ihm nicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch dein Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Hier ist die Rede jetzt von, na, das ist zur Zeit Mose, etwa 3.500 Jahre her. Er schaut aber zurück und denkt an Methuselah. Er war 969 Jahre alt. Stell dir vor, ich habe so viel, ich sag das Wort nicht, gebaut. In 32 Jahren. Was hätte ich alles angerichtet in knapp 1000 Jahren? Nein, gar nicht. Danke, Herr, dass mein Leben kurz ist. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Abraham, Noah selbst wurde 950, Abraham 175, Sarah 127. Und jetzt aber sind das, naja, 70, wenn es hochkommt, 80. Lehre uns bedenken, Was hast du alles angestellt, Tommy? Was habe ich alles angestellt in den paar Jahren ohne Gott? Oh, ich danke für diese kurze Jahre. Dann, wenn ich sie dazu nütze, dass ich ihn kenne, werde ich ewig leben. Und dazu brauche ich nur eine Minute. Komm, Herr Jesus. Du klopfst an der Tür, komm hinein. Ich lade dich ein, ich will, dass du mit mir lebst, dass du in mir bist und ich in dir. Dazu brauchst du nur einen Bruchteil des Lebens. Da wurden 969 Jahre nicht reichen. Das Treiben der Menschen ist hier so schwer. Der Mensch ist so böse, so verkommen. Genesis Kapitel 6 liest das selber. Geschlechtsverkehr mit Mächten der Finsternis. Wir müssen gar nicht so weit gucken, denn wir sind so gut heute, gerade in Europa, dabei, unsere Kinder zu missbrauchen, zu quälen, sexuell zu missbrauchen, unsere eigenen Kinder. Mensch, und du meinst, du brauchst Gott nicht. Siehst du das nicht? Nö, ist alles völlig normal. Muss jeder doch seinen Trieb befriedigen können. Und wenn es mit kleinen Kindern ist, ist doch okay. Solche Diskussionen finden heute statt. Das ist nicht nur heute, just vor Jahren im holländischen Fernsehen. Über das Recht von erwachsenen Menschen, Kinder zu missbrauchen, weil sie ja ihr Trieb befriedigen müssen. Das geht doch gar nicht rein. Vers 11, wer glaubst aber, dass du so sehr zürnest? Gott ist zornig darüber, über dem, was der Mensch treibt. Und ich bin dankbar dafür, oder du auch nicht? Ich sehne mich nach Gerechtigkeit und Freiheit für Kinder, für Mütter, die missbraucht werden. Wenn du diesen Hunger hast, dann wird Gott dich satt machen, er wird es befriedigen. Streck dich danach auch aus, dich einzusetzen für Gerechtigkeit in diese Welt. Hab Hunger und Durst, nicht nach Hamburger und Pommes, sondern nach Gerechtigkeit. Wer glaubst aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinen Grimm? Das ist so mit dem Volk gewesen. Wir tun Buße, 2 Tage später haben sie schlimmer noch getrieben. Im Krieg, der Soldat steht da in seinen Schutzgraben und tut Buße. Wenn du mich leben lässt, dann das und das und das. Wer hat das schon mal gehalten? Nicht einer. Das ist alles Lügner. Die haben keine Gottesfurcht. Anscheinend lernen wir nie aus. Wir treiben Dinge, die wir nie geglaubt haben und haben schon 100-mal Buße getan. Und wir kennen doch diese Kraft in uns. Ja? Deswegen ist dieser Psalm so in gewissen Sinn schon ein trauriger Psalm, aber da endet es, Gott sei Dank nicht. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Mose kennt Gott. Er weiß, dass sein Vater zornig ist über Ungehorsame. Ungläubige Kinder. Aber er weiß, dass das nicht alles ist, sondern dass Gott ein Gott der Liebe ist. Ein Gott der Barmherzigkeit. Ein Gott der Vergebung. Und deswegen fleht er und hört nicht auf, weil er an einen Gott
glaubte damals von 3.500 Jahren, den wir, du und ich kennen, ein Gott, der barmherzig und gnädig und geduldig ist. Und das ist so schön zu sehen, wie nicht nur David, sondern Mose die Gabe hatte, in die Zukunft zu schauen und zu bitten. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder. Er weiß, dass Gott nicht nur bestraft, sondern er weiß, dass Gott, nachdem er sein Volk gelehrt hat und zur Umkehr geführt hat, dass er immer, ohne Ausnahme, im größeren Maße liebt und dass seine Liebe und Gnade für uns größer ist als all unsere Übertretungen. Und hier sehen wir, dass Mose das sieht. Interessant ist, dass er sagt hier in Vers 16, zeige deinen Knechten. Wir wollen doch alle eine Offenbarung, oder? Wir wollen alle diesen Segen. Wer wird gesegnet? Wer bekommt eine Offenbarung? Wer wird erleuchtet? Der Knecht. Und was sagt Jesus? Kinder, ich will euch nicht Knechte nennen, denn ihr seid meine Freunde. Und diese Dinge sehen wir, wie sie da durchblitzen, durchschimmern da durch Mose Gebet, ein Gebet, das voller Hoffnung ist für seine Kinder und Kindeskinder. Er schaut in die Zukunft. Er lässt sich nicht ablenken oder niederreißen von der Situation, von dieser ständigen Beerdigung, von Menschen, die widerspenstig sind und nicht aufhören zu sündigen. Menschen, die Gott nicht vertrauen wollen. Was ist das für ein Mensch, Mose gewesen? Welch ein Liebe, welch ein Glaube hatte Mose. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren. Er hat für dich und für mich gebetet, Mose und deren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Wort unserer Hände fördere er. Und ich will jetzt schließen mit ein paar Worte aus Hesekiel. Wir kennen die Hirten, die Israel hatte zum Teil. Viele, die meisten der Könige und auch viele Propheten. Und Gott spricht darüber und macht uns Hoffnung. Schaut nicht auf den Menschen, sondern schaut auf den wahren Hirten. In Kapitel 34 vom Hesekiel. Die schlechten Hirten und der rechte Hirt. Hirten sind viele. Hirtenhunde, wahre Hirte ist nur eins. Und des Herrn Wort geschah zu mir, schreibt Hesekiel in Kapitel 34, du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Wehe der Hirten Israels, die sich selbst weiden, selbstsüchtige Menschen, die ihren eigenen fetten Bauch sehen. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet. Das ist Religion pur. Und wenn wir uns um uns herum schauen, sehen wir das, oder? Große Kirchen mit fetten Hirten und Priestern. Aber ihr isst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete. Aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Ihnen das Wort Gottes bringen. So wie es geschrieben ist. Predigen, verkündigen die Güte und Liebe Gottes. Das wollt ihr nicht tun. Und dann macht den Schwung, weil es so ist. Im Vers 11. Denn so spricht Gott, der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Das ist hier der Gott, zu dem Mose uns führen möchte. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren, zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in das Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen, die fette Weide. Und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Augen sein. Und das hat er getan mit dem Volk Israel. Da werden sie auf guten Lagern und fette Weide haben und der Berge Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verdorrte, das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Hebräer 3. Glaub mir, ich bin fertig. Flasche leer. Wenn ich Hebräer finde. Hebräer. Hier ist eigentlich das ganz deutlich, dieser Unterschied zwischen Mose und Jesus. Hebräer 3. Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und hohen Priester, denn wir bekennen Jesus, der da treu ist, dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzen Hause, wie Mose. Er ist aber größer Ehre wert als Mose. So wie der Erbauer des Hauses größer Ehre hat als das Haus. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber der alles erbaut hat, das ist Gott. Und Mose zwar war treu in Gottes ganzen Hause als Knecht, zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Jesus, wir danken dir vom Herzen für Psalm 90 und wir bitten dich, dass es in uns das eine bewirkt, dass wir in dir Zuflucht finden, dass wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen auf dich setzen. Und dass wir nicht sind wie dein Volk im Alten Testament, der trotz aller Verheißung dir nicht vertrauen konnte. Vergib uns, Jesus, vor diesem Misstrauen. In uns reinige uns von unserer sündhaften Natur. Und gib uns die Gabe, dir zu vertrauen und dich zu lieben, von ganzer Seele, mit unserem ganzen Verstand und mit unserem ganzen Sein. Denn du bist es würdig, Herr, dass wir dir vertrauen. Und wenn nicht dich, dann wer sonst? Da sind wir alleine. Herr, hilf uns, dass wir uns auf dich werfen. Und deine Gerechtigkeit in Jesus Christus annehmen, als das teuerste und größte Geschenk, was du Menschen, Söhne und Töchter gegeben hast. Erlösung durch die Gerechtigkeit Christi. Wir wollen noch ein Liedchen singen.